man aber dahin kommt, Gott zu loben und zu preisen, bis die Jüngerschar dahin gekommen ist, Gott wieder zu loben und zu preisen, da ist schon einiges Wasser den Rhein entlang geflossen oder die Ruhr oder wen auch immer, den Jordan wahrscheinlich. Denn diese Zeit, das heißt also von Himmelfahrt bis zu Pfingsten und eigentlich von Ostern oder von Karfreitag bis zu Pfingsten, das sind Situationen, das ist eine Zeit, die für einen Gläubigen schon auch schwer einzuordnen ist. Sie sind mit Jesus gegangen, 3 Jahre lang, nach Galiläa, nach Jerusalem dort, haben seine Wunder gesehen, seine Predigten gehört, haben gesehen, was Jesus kann, was für Vollmacht er hat, was sich bewegen lässt, was Gott für Macht hat. Und sie hatten gehofft, er könnte der Messias sein. Sie hatten gehofft, dass er derjenige ist, auf den man sich verlassen kann, der von Gott gesandt ist, der endlich wieder etwas Bewegung von Gott her schenkt. Und dann die Gefangennahme Jesu im Garten Gethsemane in der Dunkelheit. Er hat sich nicht gewehrt, es waren viel zu viele Leute. Dann der Tod Jesu am Kreuz. Alle Hoffnungen waren verloren, waren zerstieben, waren auseinandergefallen. Der, auf den man gehofft hatte, ist jämmerlich am Kreuz eingegangen, hat geblutet stundenlang und dann war Schluss. Was für Hoffnung bleibt dann noch in so einer Situation? Was für eine Hoffnung hat man dann, wenn man gedacht hat, er könnte es sein und dann ist er tot? Ihren Glauben prägte jetzt Angst. Also das heißt, wenn sie unseren Herrn verfolgt haben, gekriegt haben, am Kreuz hingerichtet haben, dann sind wir übermorgen die Nächsten. Dann suchen sie uns sicherlich dann der Reihe nach auf, wo wir wohnen, wo wir sind, und dann hängen wir in den nächsten Tagen alle auch am Kreuz. Das heißt, sie haben die Türen verschlossen, sie haben sich selber eingeschlossen, sie waren, was war da noch an Glaube möglich oder übrig? Angst. Angst und Enttäuschung. Warum lässt Gott das alles zu? Warum lässt Gott das zu? Warum müssen wir sowas erleben? Warum müssen wir Angst haben? Warum müssen wir zuschauen, dass Jesus jämmerlich krepiert? Hat Gott denn keine Macht? Petrus entscheidet, ich gehe jetzt wieder fischen. Da hat man wenigstens was zu tun, da hat man wenigstens was zu essen und die übrigen Fische kann ich verkaufen, da habe ich wieder Geld für mich und meine Familie. Ich gehe wieder fischen, hat ja doch alles sonst keinen Zweck. Das ist der Glaube, der übrig geblieben ist bei den Jüngern. Die Zeit zwischen Karfreitag und dann Auferstehung, die Frauen berichten, dass sie dem Auferstandenen begegnet sind und das glaubt ihnen keiner. Ach, rede doch nicht so ein Blödsinn. Und als Jesus dann den ganzen Jüngern begegnet, außer dem Thomas, da sagt der Thomas dann, als sie es ihm erzählen, so ein Blödsinn, jetzt fangt ihr auch noch an zu spinnen. Eine Zeit, wo der Glaube ins Wanken gerät, wo man nicht genau weiß, was ist denn jetzt wirklich mit Gott los oder mit mir oder was soll ich denn noch glauben? 40 Tage lang erscheint Jesus den Jüngern in verschiedenen Konstellationen, an verschiedenen Orten, verschiedenen Personen, in verschiedenen Situationen und eben auch dem Petrus dort beim Fischen am See Genezareth. Hast du mich wirklich lieb, Petrus? Ja, ich hab dich lieb. 3-mal. So oft, wie er Jesus verleugnet hat. Langsam baut sich wieder etwas auf und sie merken, da ist Macht. Bei Jesus ist Macht. Vollmacht. Und dann sitzen sie wieder mal beim Essen zusammen und da beginnt unser Predigttext. Ich möchte den Predigttext mit uns zusammen lesen. Apostelgeschichte 1. Diesen Männern, also seinen Jüngern, hat er sich auch nach seinem Leiden und Sterben gezeigt und ihnen zahlreiche Beweise dafür gegeben, dass er tatsächlich auferstanden ist. Während 40 Tagen sahen sie ihn immer wieder und er redete mit ihnen über Gottes Reich. Als sie an einem dieser Tage miteinander wieder mal aßen, wies Jesus seine Jünger an, verlasst Jerusalem nicht, bleibt so lange hier, bis in Erfüllung gegangen ist, was euch der Vater durch mich versprochen hat. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden und das schon bald. Bei dieser Gelegenheit fragten sie ihn, Herr, ist jetzt die Zeit gekommen, in der du Israel wieder zu einem freien und mächtigen Reich machst? Darauf antwortete Jesus, die Zeit dafür hat allein Gott der Vater in seiner Macht bestimmt. Euch steht es nicht zu, das zu wissen. Aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein in Jerusalem und ganz Judäa, in Samarien und überall auf der Erde. Nachdem er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen in den Himmel emporgehoben. Eine Wolke verhüllte ihn und sie sahen ihn nicht mehr. Noch während sie wie gebannt zum Himmel schauten und Jesus nachblickten, standen auf einmal zwei weiß gekleidete Männer bei ihnen. Ihr Galiläer, sprachen sie die Jünger an, was steht ihr hier und starrt nach oben? Gott hat Jesus aus eurer Mitte zu sich in den Himmel genommen, aber eines Tages wird er genauso zurückkehren, wie ihr ihn gerade gesehen habt. Wie ihr ihn gerade habt gehen sehen, Verzeihung. Sie sitzen wieder beim Essen. Sie reden miteinander. Das waren sie ja in diesen 40 Tagen, wo Jesus ihnen erschienen ist, gewohnt. Jesus hat mehrere Male mit ihnen, mit verschiedenen Jüngern gegessen als auferstanden. Er ging durch die Wände durch, ohne die Tür zu öffnen, konnte aber essen, Fische essen, Brot essen. Man hatte sich offensichtlich miteinander daran gewöhnt, dass das bei Jesus offensichtlich so möglich ist. Und dann sagt er, Gott wird euch den Heiligen Geist schicken. Ja, das kannten sie, das mit dem Heiligen Geist. Bei Simson heißt es, Richter 14, Vers 19, da kam der Geist Gottes über ihn und er tötete 30 Philister. Also doch. Jetzt kommt der Heilige Geist. Und Jesus, der auferstanden ist, den man nicht töten kann, der ist der ideale Anführer für einen Aufstand gegen die Römer. Das macht die Schlacht schon fast gewonnen. Und wir haben den Geist Gottes, so wie Simson, der auf einen Schlag 30 Philister umbringt. Also geht's doch los. Also haben wir doch endlich das Reich für Israel in der Hand. Wenn wir diesen Geist bekommen, können wir die Römer besiegen. Ist das jetzt also die Zeit, wo Israel wieder frei ist, ein eigenes freies Reich und Jerusalem unsere Hauptstadt, eigene freie Hauptstadt, wird Israel jetzt wieder mächtig? Ist das jetzt die Zeit dafür? Und wir merken, dass diese Frage bei den Jüngern auftritt, macht deutlich, dass sie in eine ganz andere Richtung denken als das, was für uns heute normal ist, wie man denken muss, wenn der Heilige Geist kommt. Der Geist Gottes kam über Simson und er schlug 30 Philister tot. Das geht jetzt also endlich los. Wie ist das mit Erwartungen, die man an Gott hat? Wenn man so bestimmte religiöse Vorstellungen hat, so bestimmte Dinge in seinem Kopf hat und Gott sie erfüllen muss und bestimmte Sachen offensichtlich in diese Richtung gehen oder man sie so verstehen könnte, wie ist das mit solchen Sachen, die Gott erfüllen muss, was man sich so denkt, was man erwartet von Gott, wie er handeln müsste? Wie ist das mit unseren Vorstellungen? Also jetzt geht es doch los. Ist jetzt die Zeit, wo wir das Reich für Israel wieder aufbauen? Und ich bin erinnert an die Frage der Jünger beim Abendmahl. Werden mein Bruder und ich jetzt rechts und links neben dir sitzen auf deinem Thron, neben deinem Thron? Wer ist der Größte von uns? Beim Abendmahl fragen sie es, wer ist der Größte von uns? als Jesus diese Frage beim Abendmahl hört, offensichtlich hat er dann die Fußwaschung angefangen und hat sich mit einer Schürze umgürtet und hat angefangen, seinen Jüngern die Füße zu waschen. So soll es unter euch sein. Wer der Oberste, der Erste, der Schönste, Größte, Beste sein möchte, der soll sich die Schürze umbinden und den anderen dienen. Der soll aller Diener sein. Das ist der Sinn dessen, was Jesus tut. Und nicht die Frage, wer wird rechts und links neben dir auf dem Thron sitzen, wird Israel wieder Großmacht werden, ist Jerusalem wieder unsere Stadt. Und alle, die das nicht wollen und alle, die das nicht glauben, die kann man umbringen, weil der Herr die Ungläubigen töten lässt. Ja. Wie schnell denken wir in solche Richtungen, wie schnell denken Fromme auch in so eine Richtung, ob es jetzt Juden, Araber, Deutsche, Moslems, Christen, was auch immer ist, immer denkt man in dieser Art und Weise, wenn man fleischlich denkt, werde ich endlich jetzt Macht haben? Und wenn du mir deinen Geist gibst, Herr, dann wird man mich nicht mal mehr töten können? Dann kann ich sozusagen alles machen, was man so machen kann? Wozu verwenden wir den Geist Gottes? Wozu würden wir ihn gerne verwenden? Das, was Gott uns als Vollmacht schenkt, wozu möchtest du das verwenden? Wenn Gott dir Gaben schenkt, Gaben des Geistes Gottes, wozu verwendet man die denn so? Um dich und dein Leben zu bauen, aufzubauen oder um zu dienen, dir die Schürze umzubinden und anderen zu dienen. Als Jesus dann zu Petrus kommt bei der Fußwaschung, sagt er, niemals, niemals wäschst du mir die Füße. Und Jesus sagt, wenn du dir von mir nicht die Füße waschen lässt, hast du keinen Anteil an mir. Und er sagt, oh, dann auch noch den Kopf. Da müssen wir umdenken, tatsächlich, dann müssen wir wirklich umdenken. Wozu schenkt Jesus das und gibt seinen Geist und wozu lässt Jesus sich umbringen, ans Kreuz nageln, dafür, dass du es bequemer hast und jetzt auch noch den Himmel geschenkt bekommst? Für den Wohlstand, für mehr Geld und mehr was auch immer? Wozu verwenden wir die Gaben Gottes? Oder sagen wir zu Gott auch, Herr, wenn ich dein Freund bin, dann lass mich rechts oder links an deinem Thron sitzen, damit ich auch Macht habe. Fromme Macht vielleicht sogar. Fromme Macht ist manchmal noch schlimmer. Sie kommt manchmal sehr fromm daher, ist aber auch letztlich nur Macht, dass man über andere Macht hat. Wie versuchlich sind wir an der Stelle, Macht zu haben, Gewalt auszuüben, entscheiden zu können, wer von uns beiden jetzt richtig glaubt und zu sagen, du bist immer falsch, denn ich denke ja richtig. Wie schnell ist das und passiert das? Jesus sagt zu seinen Jüngern, Jungs, euch steht das nicht zu. Das nicht. So haben wir nicht gewettet. Das ist nicht das, wozu ich gekommen bin. Hört, was, das denkt ihr da? Das steht euch nicht zu. Das ist nicht das Ziel eures Lebens und auch nicht das Ziel des frommen Lebens, dass du jetzt deine Machtgelüste auch noch mit dem Geist Gottes untermauern könntest. Das steht euch nicht zu. Nimm Abstand davon. Paulus sagt später, das ist fleischlich, das ist nicht geistlich. Da, wo es um dich geht, dann ist es nicht mehr geistlich. Wenn du im Mittelpunkt stehst, wenn Gott um dich und deine Wünsche herumkreisen muss, dann ist das nur fleischlich, nichts Geistliches. Wenn du anfängst, deine Schürze umzubinden und anderen zu dienen, dann fängt es an, geistlich zu werden. Da, wo du nach dem fragst, was für dich gut ist, da bist du nur fleischlich, da willst du haben, da hast du nur ein großes Maul und willst alles in dich rein verschlingen. Das ist nicht geistlich. Ist jetzt die Zeit gekommen, dass ich Macht kriege? O Herr! Das ist für ein Volk, dem Gott sagt, ihr seid die Auserwählten, nochmal eine viel größere Herausforderung oder Anfechtung, wenn man weiß, man ist auserwählt. Und wenn dann auch noch der Geist Gottes kommt, wo man 30 Philister auf einmal erschlagen kann, was für eine Versuchung für Israeliten. Wir sind die Auserwählten. Was für eine Versuchung für andere zu sagen, wie, ihr seid die Auserwählten, wir sind viel mehr. Ihr seid auserwählt, das wollen wir erst einmal sehen. Wie schnell sind wir in solchen Gedanken drin? Und Jesus sagt zu seinen Jüngern, Jungs, das steht euch nicht zu. Das war nicht die Absicht. Das war so nicht. Füße waschen. Missionsbefehl. Jesus sagt dann noch einmal, ihr werdet den Geist Gottes bekommen. Bleibt in Jerusalem. Wartet darauf. Und dann werdet ihr von Jerusalem und Judäa bis nach Samarien kommen und bis ans Ende der Welt. Geist Gottes braucht man, um Menschen diese Botschaft zu sagen, ihnen deutlich zu machen, in verhärtete Herzen, die alles zunächst einmal falsch verstehen und selber Macht haben wollen, ihnen zu sagen, es geht nicht darum, dass du mit dem Geist Gottes jetzt auch noch Macht hast, sondern dass du dir bereitwillig die Schürze umbindest, um zu dienen. Dazu braucht man den Geist Gottes, die Vollmacht Gottes, um verhärteten Herzen die frohe Botschaft zu sagen. Dass man jetzt zu seinem Egoismus nicht auch noch den Himmel kriegt, sondern dass man im Herzen verändert werden muss. Sonst könnt ihr den Himmel nicht sehen. Es sei denn, dass ihr von Neuem geboren werdet, von oben, vom Geist Gottes ein neues Herz bekommt. Ansonsten könnt ihr mit dem Himmel nichts anfangen. Sagt Jesus dem Nikodemus, als der fragt, ja, wie ist das denn? Muss ich bei meiner Mutter wieder in den Bauch krabbeln oder ich bin ein alter Mann? Wie soll das denn gehen? Nein, das hat damit zu tun, dass du von Herzen her neu geboren werden musst, dass du nicht für dich und dein Leben im Mittelpunkt stehst. Und dafür brauchst du Vollmacht, dass du das Menschen deutlich machen kannst und deutlich machen möchtest. Und dass Gott Türen öffnet in die Herzen der Menschen hinein. Vollmacht, geistliche Vollmacht, benötigt man, wenn man wie Schafe unter die Wölfe gesandt wird. Jesus sagt das seinen Jüngern an einer Stelle, ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe. Er sendet uns nicht wie Wölfe unter die Schafe, sodass man Macht hat und das Reich für Israel wieder aufbaut und alle Ungläubigen umbringt. Ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe. Das ist nichts Schönes. Das hat nichts mit Bequemlichkeit zu tun. Das hat nichts damit zu tun mit dem Wohlfühlevangelium. Das hat nichts damit zu tun, dass ich mehr bekomme, sondern unter Umständen müssen Schafe ihre Federn lassen. Wenn Jesus uns sendet wie Schafe unter die Wölfe, vielleicht hat sich Jesus vertan und er wollte uns doch als Wölfe unter die Schafe senden. Das kann ja sein. Manche Kirchenführer machen es ja so, wie Wölfe unter die Schafe, und man möchte sie am liebsten aussortieren, so schnell wie möglich. Aber das steht nicht im Wort Gottes. Schafe unter die Wölfe, wer möchte das schon machen? Mit Vollmacht verbindet man doch eigentlich, mit Machtfülle verbindet man doch eigentlich was anderes, als dass man Schaf wird. Vielleicht möchte man Dinosaurier werden, T-Rex oder irgend sowas. Das wäre es doch. Mit der Macht des Auferstandenen könnte ich alle, weiß ich nicht, wegfressen oder was. Jesus gibt keine militärische Macht. Es ist keine Machtergreifung. Es ist nicht die Frage, ob du rechts oder links neben dem Thron Jesu sitzt. Ob du die Krone bekommst oder dein Bruder oder ihr die halbieren müsst. Und die Bibel hat das alles aufgezeichnet und hat überall, kann man im Evangelium nachlesen, selbst beim Abendmahl fragen die Jünger doch danach, wer von uns ist jetzt der Krone? Wer von uns kriegt die Krone von dir? Wer von uns ist es, der oder ich? Das steht euch nicht zu. Das ist nicht das Ziel. Ist es interessant, dass Jesus den Missionsbefehl in Pluralform nennt. Das wirft uns immer darauf, dass der Missionsbefehl von der Gemeinde Gottes ausgeht, von der Schar der Jünger. Herr, wenn du mich alleine senden würdest, ohne diesen ganzen Idioten, dann könnte es vielleicht klappen. Aber guck sie dir doch alle an, Herr. Wie sollen wir da das Reich Gottes bauen mit dem und mit dem und mit der und ah. Aber wenn du mich, dann nein. Jesus sagt, ihr seid als Jüngerschar, als Gemeinde insgesamt, als Leib Jesu seid ihr ausgesandt. Als ganze Gemeinde sind wir ausgesandt, das Wort Gottes zu verkünden. Nicht nur hier vorne von der Kanzel, sondern in unserem Alltag, als Gemeinde, hier vor Ort. Es ist Plural. Und da ist der Petrus dabei mit seinem großen Mund, da ist der Thomas dabei, der nichts mehr glauben kann. Leider hat Judas sein Leben beendet, sonst wäre er auch noch mit dabei. Man könnte an jedem dieser Gläubigen, an jedem dieser Jünger etwas finden, wo man sagt, oh Herr, da hast du dich doch bestimmt vertan, dass du den auch berufen hast. Und die können weder Griechisch, Lateinisch noch was weiß ich, sprechen Hebräisch, und zwar ein besonderes, nämlich dort aus Galiläa, was die Fischer reden. Wer redet denn so? Wie sollen die Römer, wie sollen die Griechen, die philosophisch gebildet sind, denn von solchen Leuten das Evangelium verstehen? Das ist doch so ein merkwürdiger Dialekt. Jesus macht das so. Und wenn man mal schaut, was von Karfreitag und Ostern und Himmelfahrt und Pfingsten den Jüngern da aufgenötigt wird, die sind ja von einer Watschen zur nächsten gegangen. Das eine verstehen sie nicht und das andere erst recht nicht. Karfreitag mit dem Tod Jesu, wer soll das verstehen? Die Auferstehung, wer soll das verstehen? Die Himmelfahrt, was ist das denn? Und jetzt Pfingsten? Ja, wie viele Götter haben wir jetzt? Haben wir einen? Haben wir drei? Seit 300 Jahren, die ersten 300 Jahre streiten sich die Christen. Haben wir jetzt drei Götter oder einen? Aber das liegt daran, dass Gott ein lebendiger Gott ist, dass er handelt. Und er handelt so, wie ich es manchmal nicht verstehe. Und das ist nicht sein Problem, sondern das ist mein Problem. Und wenn ich erwarte, dass ich Gott verstehe, habe ich irgendwas nicht verstanden. Meinst du, dass Gott in deinen Gehirnkasten reinpasst? Und er wäre dann erst Gott, wenn er bei dir reinpasst, weil du ihn verstehst. Dann wäre er kleiner als dein Kopf. Erwartest du das von Gott? Ich erwarte von Gott, wenn er lebendig ist, dass er Dinge tut, wo ich erstmal mich hinsetzen muss und sagen muss, ich verstehe das nicht, Herr, wie das mit der Mechanik der Himmelfahrt läuft. Aber es wird den Jüngern hier ja auch nicht erklärt. Da wird nichts erklärt. Und ihnen wird gesagt, okay Jungs, ja, er kommt auch so wieder, wie er jetzt gegangen ist, aber die Missionssache gehört der Gemeinde und nicht dem Einzelnen und wird uns miteinander als Gemeinschaft gegeben. Deswegen sollen wir uns untereinander stützen und unterstützen. Und das, was der eine nicht kann, macht der andere. Das heißt, niemand von uns ist Zuschauer, obwohl wir jetzt einige Zuhörer und Zuschauer haben. Niemand kann nur von Weitem zugucken und sagen, die anderen haben es gut gemacht, die anderen haben es schlecht gemacht, auf die könnte man eigentlich verzichten. Sondern er fügt uns als Gemeinde zusammen, als Gemeinschaft, als Leib Jesu. Und diesen Jüngern, diesen Leuten sagt er, geht hin in alle Welt, und zwar miteinander und ihr. Ihr sollt es tun. Plural. Und es ist eine freie Entscheidung. Die Taufe, die Entscheidung für Jesus wird niemandem aufgenötigt, nicht aufgezwungen. Es ist wieder nicht mit Macht verbunden, sondern dass Gott die Herzen erreicht. Zu Pfingsten, das Erste, was die Leute von den Christen sehen und sagen, ist, dass sie, ja, das sind so schöne, fromme, na, die sagen, betrunken schon früh am Tag. Warum macht Gott sowas denn? Wieso kann man die ersten Christen verwechseln mit Betrunkenen und Besoffenen? Hat sich da der Geist Gottes nicht vertan, dass er so einen Blödsinn macht? Warum lässt er das zu? Heilige, fromme, das sind doch Leute, die sind heilig und sind fromm. Wieso sind die betrunken? Und warum macht Gott das so? Hat er daran Spaß? Wer will das erklären? Warum ist das so? Und wann ist das so? Ist das immer mal wieder so, wenn man sich zu nahe bei Gott aufhält, dass man so ähnlich wird? Gott macht das so. Es ist keine Spezialbeauftragung für Einzelne, sondern wir werden als Gemeinde miteinander ausgesandt. Und da, wo ein Leib, da, wo ein Glied leidet, leidet der ganze Leib mit. Und da, wo es einem schwerfällt, fröhlich zu loben, da spürt die ganze Gemeinde, da ist was nicht in Ordnung, müssen wir helfen. Und in diesem Moment, wo wahrscheinlich die Jünger eine Menge Fragen haben, wie wir sollen bis ans Ende der Welt, Jesus, weißt du nicht, wie groß die Welt ist? Nicht? Da löst er sich in nichts auf, da schwebt er gen Himmel, es kommt eine Wolke, er ist nicht mehr zu sehen, die Jünger stehen mit offenem Mund da, jetzt sind doch eine Menge Fragen da. Wie? Wieso kriegen wir kein Großreich Israel? Und wieso sollen wir ans Ende der Welt? Wir wollen hier die Römer bekämpfen, was ist? Und dann löst sich Jesus auf. Dass man da erstmal nach Luft schnappen muss und überlegen muss, was hat Jesus denn da gesagt? Warum macht er sowas? Warum sagt er sowas? Dass man das erst einmal verarbeiten muss, einsortieren muss, das gehört doch mit dazu. 10 Tage lässt er sie jetzt warten. Das ist so wie bei dem Thomas. Als die Jünger ihm sagen, uns ist Jesus begegnet und er sagt, ja, ihr habt ja wohl einen Vogel. Da sind es dann 8 Tage. Bis Jesus nochmal kommt. Und hier sind es 10 Tage, bis dann der Geist Gottes kommt. Jesus und der Geist Gottes lässt warten. Lässt sie schmoren. Geduld ist schwer. Ich habe mir gedacht, bei dem, was in dem Kopf der Jünger vorhanden ist, wir wollen Großreich Israel werden, da muss man wahrscheinlich wirklich 10 Tage im Gebet zusammen sein, dass Gott das korrigieren kann, dass Gott das neu ausrichten kann auf das, was er eigentlich mit den Jüngern vorhat. Großreich-Fantasien. Wunderschön. Aber falsch. Da muss man wahrscheinlich wirklich 10 Tage erst einmal im Gebet miteinander sein, um zu verstehen, was hat Jesus da gesagt und was könnte er gemeint haben, bis der Geist Gottes kommt. Und bis Petrus dann eine Predigt hält, wo auch vielleicht mancher Jünger sagt, ah ja, stimmt, so ist das also. Und am Ende der Predigt sich dann ein paar tausend Leute bekehren und taufen lassen. Da braucht man wahrscheinlich diese 10 Tage zum Verdauen, zum geistlichen Verdauen, was Jesus denn da wohl so gesagt hat. In dem Moment, wo die Jünger eigentlich ihre Fragen hätten stellen wollen, ist Jesus weg und lässt sie dann 10 Tage warten. Gott ist so. Darauf muss man sich einstellen, dass Gott so mit uns umgeht. Denn er hat das Heft des Handelns in seiner Hand. Er ist der Herr, nicht du. Und es geht nicht darum, dass wir mit unseren frommen Gefühlen an die richtige Stelle Gott setzen, sondern dass er uns an die richtige Stelle setzt und dass er handelt und Dinge tut. Gott sendet 2 Engel und sagt, mach die Jungs mal wieder wach, die gucken in den Himmel. Das erinnert mich auch an eine Stelle, wo Jesus mit drei seiner Jüngern oben auf dem Berg der Verklärung ist und es begegnet ihm Mose und Elia und er redet mit ihnen und die 3 Jünger sehen das und sagen, hier ist gut zu sein, lasst uns Hütten bauen, das möchten wir festhalten. Ist das nicht oft so, dass Menschen von Frommen erwarten, dass sie in den Himmel starren? Dass sie heilig sind und fromm sind und blicken nach oben und 10 Zentimeter über dem Boden und Gott sendet 2 Engel und sagt, hey Jungs, komm mal wieder runter. Hört auf damit. Ja, so werdet ihr ihn wiederkommen sehen, wie ihr jetzt ihn gegangen sehen habt oder auflösen sehen habt, aber Jungs, ihr habt eine Aufgabe hier. Kommt mal wieder runter. Und das ist, denke ich, ganz wichtig, dass man nicht nur auch als frommer Mensch seine Blickrichtung nur immer gen Himmel hat. Wir sind gesandt in diese Welt hinein, dass wir Menschen die frohe Botschaft sagen und sind nicht gesandt auf unser Sofa. Nirgendwo sagt Jesus, geht hin nach Hause und setzet euch 2000 Jahre aufs Sofa. So eine Bibelstelle gibt es nicht. Und ich bin gekommen, damit ihr Bequemlichkeit und Wohlstand habt. So eine Bibelstelle gibt es auch nicht. Wir haben oft solche Bibelstellen selber erfunden und sagen, ja, irgend sowas müsste Gott doch tun. Nein, müsste er nicht. Himmlische Momente. Ja, auf solche himmlischen Momente sind wir ja angewiesen. Wenn du Jesus so und in dieser Form oder so ähnlich noch nie erlebt hast, dann fehlt dir was. Es gibt solche Momente, die möchte man am liebsten festhalten, wenn man den Heiligen Geist beim Handeln so direkt vor sich hat, man möchte Häuser bauen und ihn drin festhalten. Und es ist wichtig, solche Momente der Begegnung mit Jesus zu haben, dass man mit ihm reden kann, dass er mit mir redet. Glaube ist die Begegnung mit dem Auferstandenen. Aber dann sagt Jesus sehr schnell auch wieder so, jetzt müssen wir wieder runter vom Berg, denn unten streiten sich die anderen Jüngern schon mit den Gekommenen, mit den Umstehenden um irgendeine Heilungsgeschichte. Ja, wir haben eine Aufgabe und das haben wir als Gemeinde und zwar komplett. Nicht Einzelne, nicht nur die ausgebildeten Missionare, die dafür berufen sind und ausgebildet, nicht nur die Evangelisten, die von Gott in besonderer Weise dafür ausgebildet oder gesegnet sind und begabt sind. Vielleicht mit dem Nachsatz, ich bin sowas nicht, ich kann sowas nicht. Auf diese Idee könnte man ja kommen, dass man sagt, der Heilige Geist hat bestimmte Leute, die er für diesen Job in besonderer Weise auswählt und mich nicht. Denn ich habe das alles nicht. Nein. Ihr sollt, und zwar als ganze Jüngerschar, hingehen bis ans Ende der Welt. Gut, in Eppinghofen fängt manchmal auch das Ende der Welt an. Das heißt nicht, dass wir, nicht, aber das heißt, dass wir das Wort Gottes an andere Menschen weitergeben und ihnen vorleben, was es heißt, Christ zu sein, zu Hause zu sein bei Jesus. Pfingsten heißt Pentekoste, 50 im Griechischen, nur das Wort, die Zahl, 50. Und wir befinden uns jetzt gerade in dieser Bibelstelle bei 40. 40 Tage hindurch ist Jesus den Jüngern erschienen. Die Bibel macht es deutlich, dass 10 Tage Wartezeit zum geistlichen Werdegang dazugehört. Vielleicht auch bei dir. Manchmal geht es uns ja auch so, dass wir sagen, komm, jetzt hat uns Jesus gesagt, wir sollen in die Welt gehen und ihnen das Wort Gottes mitteilen. Lasst uns keine Zeit verschwenden. Gebet ist nur Zeitverschwendung. Lasst uns schnell loslegen, damit wir es schaffen. Und dann muss man hier hören, dass hier 10 Tage Wartezeit eingeplant sind von Gott. Er sagt ihnen, bis ans Ende der Welt sollt ihr gehen. Und er sagt, aber vorher wartet. Und dann tut er 10 Tage dazu. Keine Hektik. Nicht? Es ist der Heilige Geist, nicht der Eilige Geist. Keine Hektik. Und wenn Gott sagt, jetzt musst du erstmal dich hinsetzen und ihr müsst jetzt erstmal Luft schnappen und erstmal das verdauen, was ich euch sage. Hier steht nicht, geht sofort los und nehmt alles mit, was ihr habt oder so, sondern bleibt und wartet. Geduld. Geduld ist manchmal sehr schwer. Gottes Handeln ist herausfordernd. Wenn man sich auf ein Leben mit diesem Gott einlässt, dann muss man bereit sein, sich herausfordern zu lassen, vielleicht auch in Aufgaben hineinstellen lassen, die du noch nie dir zugetraut hast. Wo du vielleicht immer gesagt hast, nee, Herr, das geht gar nicht, das kann gar nicht, das will gar nicht. Gott hat das Heft des Handelns in seiner Hand. Und ich bin sein Diener. An manchen Stellen heißt das auch Sklave. Und der Sklave hat nie das Recht, dem Herrn zu sagen, was er zu tun hat. Wenn Jesus mit seinen Jüngern so umgeht, dann ist das seine Freiheit, weil er jetzt Schlag auf Schlag auf Schlag auf Schlag von der Kreuzigung über die Auferstehung und die Himmelfahrt und Pfingsten, das geht tack, tack, tack. Und die Jünger kommen kaum hinterher. Wenn Gott anfängt zu handeln, kommen wir als Menschen manchmal kaum hinterher. Ich möchte mit uns beten. Vater im Himmel, wir sagen dir Dank dafür, dass wir Gottesdienst feiern dürfen und dass wir uns dein Wort anschauen können und uns versuchen können, hineinzuversetzen in die Situation der ersten Jünger. Herr, du hast ihnen viel abverlangt und hast ihnen doch Zeit gegeben, um nachzudenken, um zu beten, um korrigiert zu werden und neu ausgerichtet zu werden. Hab Dank, Herr, dass du uns große Aufgaben gibst, bis ans Ende der Welt zu gehen, und doch verbreitest du keine Hektik. Hab Dank, Herr, dass wir zu dir gehören dürfen und wir wollen es lernen, mit dir und mit deiner Schrittgröße, mit deiner Schrittlänge mitzuhalten, nicht zu schnell zu gehen, nicht zu langsam zu sein. Und hab Dank dafür, dass du ein lebendiger Gott bist, der handelt und der das Heft des Handelns in seiner Hand hält. Wir beten dich an, wir preisen dich darüber, dass wir dich bekennen dürfen als den auferstandenen Herrn. Amen. Amen.